Bitte Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Philipper Brief, Kapitel 2. Wir haben Philipper 2 jetzt in der Eröffnung gelesen. Und wir wollen uns mit dieser Stelle hauptsächlich beschäftigen heute. Es ist eine Weihnachtsstelle. Vielleicht denkst du gar nicht daran, aber es ist nicht die Geschichte, wie man in den Evangelien findet, aber es ist eine Erklärung, was damals passiert ist, als Jesus in der Welt gekommen ist, als dieses Baby in der Krippe gekommen, also geboren wurde, Maria entbunden hat und Jesus Christus da war. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen. Ich fand es sehr, sehr interessant. Es ist von einem Professor von einem Seminar in Amerika. Und der hat so einfach über Weihnachten gesprochen. Und er hat geschrieben, meine ich, dass Weihnachten drei verschiedene Teile hat, rein menschlich betrachtet. Es gibt diesen kommerziellen Teil. Und das kennen wir alle, oder? Boah, so es weihnachtet hier in Österreich schon ab Mitte November eigentlich in den Geschäften. Du findest dort schon Baumschmuck und alles Mögliche zu Weihnachten und das ist nicht mal Dezember. Und das ist kommerziell, das hat nur mit Geld verdienen zu tun, nur mit Verkaufen, Einkaufen. Es hat mit der Menschwerdung Jesu natürlich absolut nichts zu tun. Aber wenn man jetzt Weihnachten, dieses kulturelle Ereignis, das wir in Europa und auch in Amerika feiern und in anderen Ländern, das ist ein Teil davon, das sich so eingependelt hat, kommerzielle Weihnachten. Das ist natürlich an sich, muss nicht unbedingt schlimm oder falsch sein, jetzt Traditionen zu haben und etwas Schönes zu schmücken und irgendeine kulturelle Erfahrung zu haben. Aber das ist ein Teil dieser Weihnachtszeit. Das nächste ist auch traditional oder die traditionelle Seite. Da dreht sich nicht um Kaufen und Einkaufen, sondern es dreht sich um die Bräuche, die man zu Weihnachten hat. Es gibt zu Weihnachten eben einen Christkindlmarkt. Das gibt es dann natürlich nicht im März oder in Juli. Es gibt zu Weihnachten Christbäume, die man aufstellt. Es gibt Weihnachtsbeleuchtung, die man vor dem Haus stellt. Und man merkt, es nimmt zu mit der Zeit hier in Österreich. In Amerika ist das ganz extrem, diese Weihnachtsbeleuchtung. Es gibt manche Nachbarschaften, die einen Wettbewerb haben, wer kann die meisten Weihnachtsbeleuchtung aufstellen. Und es ist eigentlich ganz toll, das anzuschauen, wenn man da durchfährt. Man könnte fast Eintritt dafür verlangen. Aber das hat natürlich auch mit der Menschwerdung Jesu gar nichts zu tun. Das ist Tradition. Das ist nicht unbedingt sündhaft. Die Bibel spricht nichts dagegen, dass du was Schönes aufstellst, dass du Spaß hast an einer Weihnachtsbeleuchtung. Dann gibt es auch dieses dritte Element zu Weihnachten und das ist religiös. Und auch hier müssen wir leider feststellen, nicht alles, was im religiösen Bereich unbedingt mit der Menschwerdung Jesu zu tun hat. Es gibt auch im katholischen Bereich viele Bräuche, viele Dinge, die sie tun und verbinden mit Christ, also mit Weihnachten, die man auch nicht in der Bibel findet. Das ist einfach die kulturelle, traditionelle Seite von Weihnachten. Und manches ist einfach viel zu viel. Wer hier ist nicht manchmal angeekelt, wenn man sieht, wie die Menschen so gierig und materialistisch nach Dinge zu Weihnachten sehnen, wo manche Kinder sogar unfreundlich werden, wenn sie nicht das Geschenk bekommen, was sie wollten, wo sie respektlos sind. Oder wo die Menschen einfach sogar in den Geschäften ohne Rücksicht auf anderen sich durchkämpfen, um an ihre Ware zu kommen, die sie wollen, dass niemand anders das bekommt. Das ist eigentlich schlimm. Aber heißt das, dass wir als Christen Weihnachten nicht feiern dürfen? Es gibt manche Christen, die meinen, da es nichts Biblisches ist und wir auch nicht 100% wissen, an welchem Tag Jesus auf der Welt gekommen ist und es gibt keine biblische Vorschrift für ein Weihnachtsfeier, dann sollten wir als Christen das unterlassen und dürften wir das nie machen. Einerseits kann man natürlich schon sagen, es ist kein Zwang in der Bibel, dass wir Weihnachten feiern. Andererseits, das, was wir erlebt haben, meine Frau und ich, ist, wir kannten sogar Familien in Amerika, die eine Zeit lang dieser Ansicht waren und waren sehr streng. Ihre Kinder in der Zeit, wo alle anderen Kinder Geschenke bekommen haben, aus liebevoller Art und Weise von ihren Eltern, um zu feiern, dass Gott uns das große Geschenk Jesu gegeben hat. Nicht, weil es biblisch vorgeschrieben ist und nicht, weil es jetzt ja ein Muss ist, sondern weil die ganze Welt feiert einen falschen Weihnachten und wir als Christen sollten auf jeden Fall die wahre Bedeutung von Weihnachten feiern und eine Bedeutung da hineintun. Alle anderen Kinder haben Geschenke bekommen und diese Familien, wo Weihnachten strengst verboten waren und wo man nicht mal darüber reden konnte, wo man gar nicht schmücken dürfte, wo man nichts machen dürfte, weil Weihnachten böse ist, die saßen da und haben keine Liebe erlebt. Es ist traurig. Es ist eigentlich, wenn man an Weihnachten und das Weihnachtsfest denkt und es gibt solche Möglichkeiten, Liebe auszudrücken. Was gibt es in der Schrift Stärkeres als Liebe und als Schenken und als Feiern, dass Gott uns seinen Sohn gegeben hat? Und wenn wir jetzt als Christen sagen, nein, wir sind zu fromm, um Liebe auszudrücken, weil es nicht vorgeschrieben ist in der Schrift, sollten wir vielleicht ein bisschen nachdenken und unsere Kinder zeigen, dass wir auch Liebe haben und dass es nicht nur die Welt ist. Du musst nicht jetzt haufenweise Geschenke geben. Das ist etwas, das jede Familie selbst entscheiden kann. Aber die Frage ist, sind wir so gegen liebevolle Geschenke und liebevolle Ausdrücke und freudevolle Feste in der Familie, dass wir nur zu Hause ganz, ganz ja, fromm und lieblos sitzen, weil die Welt um uns herum eine Freude hat ans Geben? Das, so soll es sein, dass wir auch freudig geben können. Aber auch als Christen, wir sehen diese Weihnachtssymbole überall. Wir sollten auf jeden Fall zu dieser Jahreszeit die Gelegenheit ergreifen, um Menschen zu erzählen, was wirklich bei der Menschwerdung passiert ist. Die Menschwerdung Jesu ist die ereignisvollste Geburt, die es in dieser Welt jemals gegeben hat. Es ist die bedeutendste Geburt, die es jemals gegeben hat. Und wenn wir nicht mit Freuden diese Botschaft verkündigen, Jesus Christus ist gekommen, das war der Anfang. Und es hat dorthin geführt, dass die Krippe bis zum Kreuz geführt hat. Und am Kreuz ist dieses Kind, ist dieses Jesus für uns gestorben und 3 Tage danach auferstanden. Und das alles war möglich, weil Jesus Christus in aller Demut gekommen ist, weil er sich selbst geschenkt hat. Das größte Geschenk, das es jemals geben könnte. Und heute wollen wir in dieser Weihnachtszeit uns an diesem Thema besinnen. Was ist damals passiert, als Gott Mensch geworden ist, als dieses Baby in der Krippe gelegen ist? Die wahre Bedeutung von Christus, von Weihnachten, wenn ihr das mir erlaubt, ist die Menschwerdung Gottes. Und das war alles ohne diese kulturelle und traditionelle und religiöse Getümmel. Lass uns auf das, was das Wesentlichste ist, zu Weihnachten besinnen. Die Geburt Jesu dreht sich ums Geben, nicht ums Bekommen. Es dreht sich um Selbstverleugnung, nicht um Selbsterfüllung oder Egoismus. Die Botschaft der Menschwerdung betont himmlische Werte, die Werte Gottes. Was ist Gott wichtig? Nicht materialistische oder irdische Werte. So, da sollten wir als Christen auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht mitgerissen werden in diese materialistische, irdische Denkweise und Wertvorstellung, die viele zu Weihnachten und ganze Jahre durch haben, sondern dass wir auch zu Weihnachten die richtigen Prioritäten haben und den richtigen Wert auf das Himmlische stellen. Die Krippe ruft uns zur demütigen Dienst für Gott auf. Wenn du diese Krippe betrachtest und siehst, dass Gott Mensch geworden ist, darfst du nicht unberührt bleiben. Das ist Bibel. Das ist Offenbarung. Gott hat uns das erzählt. Und dann hat er uns auch erklärt, was passiert ist, gerade zu diesem Punkt. Und ich möchte diese Frage stellen. Was schenkst du heuer zu Weihnachten dem Herrn Jesus? Du sagst, ja, was soll ich ihm schenken? Vielleicht ein Gameboy oder vielleicht ein Fernseher oder was soll ich Jesus schenken? Soll ich ihm jetzt ein Handy schenken? Das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht Gegenstände, natürlich. Jesus braucht keine unserer materialistischen Sachen. Aber was schenkst du ihm aus deinem Herz? Es muss nicht etwas sein, das du ihm nie vorher geschenkt hast. Es gibt eine Gebrauch in Graces Familie, dass ihr Vater schenkt ihr Mutter jeden Weihnachten das gleiche Geschenk, jedes Jahr. Das ist jedes Jahr das gleiche. Von anderen Sachen auch, aber dieses eine Geschenk wird immer geschenkt. Sie kann darauf zählen. Aber stell dir vor, auf einmal schenkt er nichts mehr. Eigentlich für uns, wenn wir an diese Krippe denken, an das, was Jesus für uns getan hat, was Gott uns gegeben hat in unser Retter Jesus Christus. Wir sollten jeden Tag die Frage stellen, was schenke ich Jesus heute? Was gebe ich zurück? Und ganz besonders zu Weihnachten, es darf nicht sein, dass wir nur an das Schenken an andere Menschen denken. Was schenken wir dem Herrn? Was geben wir aus unserem Herzen dem Herrn? Vielleicht gibt es sogar etwas, das, worum der Herr sich bittet. Vielleicht hat er einen Wunschzettel uns gegeben. Nicht vielleicht. Das hat er. Steht hier in diesem Buch. Er hat uns gesagt, das möchte ich eigentlich jeden Tag. Sind wir bereit, dem Herrn auch das zu geben, wofür er sich wünscht, zu Weihnachten und zu jedem Tag? Was schenkst du dem Herrn Jesus? Er hat uns alles geschenkt. Wenn wir diese Stelle betrachten in Philipper Kapitel 2, da merken wir, dass ewiges Leben, das, was Jesus Christus uns schenkt durch Glauben, durch sein Werk am Kreuz, durch seine Menschwerdung und sein Leben und sein Tod am Kreuz und Auferstehung. Jesus Christus schenkt uns ewiges Leben. Es ist eine Gnadengabe Gottes, das wir bekommen ohne Verdienste. Aber es war nicht billig für Jesus. Es war teuer erkauft. Es ist ein Geschenk, das wir bekommen, das Jesus teuer erkauft hat. Er schenkt uns das. Und wir dürfen und sollen das im Glauben annehmen. Dieses Geschenk ist ein Geschenk der Demut. Und heute wollen wir die Demut Jesu betrachten und wundern. Und bewundern, wie wunderbar seine Demut ist. Und die Frage stellen, habe ich auch diese gleiche Demut? Wäre ich auch bereit, meinen Herrn Jesus so zu folgen, wie Jesus bereit war, seinen Vater zu folgen und uns zu dienen? Erstens, die Demut Jesu, das war ein Entschluss, legitime Rechte loszulassen. Legitime Rechte. Wir hören in unserem Zeitalter so viel von Menschenrechten. Wir haben das Recht auf ein gutes Leben. Wir haben das Recht auf Sicherheit und wir haben das Recht auf ein guter Verdienst und ja, alle diese Rechte. Man hört leider heutzutage ziemlich wenig von Verantwortung. Was sind unsere Verantwortungen? Was sollten wir auch geben? Jesus Christus, wenn wir diese Stelle lesen, er hat sich entschlossen, seine eigenen Rechte loszulassen. Kapitel 2 in Philipperbrief, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. So, Paulus sagt uns, sein Vorbild gilt für uns. Wir sollten unser Leben danach aufbauen. Wie schaut Jesus aus? Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Wir erkennen, was damals passiert ist durch diese Stelle. Jesus Christus war in der Gestalt Gottes. Was bedeutet das jetzt? Heißt es, dass er ähnlich war wie Gott? Das Wort hier ist auf Griechisch Morphe und das ist ein Wort, das bedeutet eigentlich eins zu eins das Gleiche. Ich lese mal Folgendes vor. Es ist ein inwendige Wesenszüge Gottes, die innerliche Eigenschaften Gottes. Jesus hat alles, was Gott macht, auch selbst gehabt. Er ist Gott. Wenn du sein Gestalt hast, wenn du sein Morphe hast, dann hast du sein Wesen. Du kannst nicht das Wesen von etwas haben, ohne dieses Ding zu sein. Versteht ihr, was ich damit meine? Was Paulus hier ausdrückt ist, sein gesamtes Wesen vor der Menschwerdung war und ist Gott. Er ist Gott. Er ist im Gestalt Gottes. Das ist, was er war von Ewigkeit her. Und hier haben wir noch diese wunderbare Geheimnis in der Schrift, dass Gott ein komplexes Wesen ist. Es ist nur ein Gott. Wir haben nicht drei Götter. Es gibt nur einen Gott. Gott der Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und die sind seit Ewigkeit her Gott. Mit aller Anerkennung. Das ist, wenn du jetzt in Jesaja Kapitel 6 liest und Jesaja sieht die Herrlichkeit von Yahweh. Johannes Kapitel 12 sagt, dass Jesaja die Herrlichkeit von Jesus gesehen hat. Das heißt, Jesus ist Gott, genau wie Gott der Vater ist Gott, genau wie Gott der Heilige Geist Gott ist. Jesus ist und war im Gestalt Gottes, hat alle Wesenszüge, alle inwendige Wesenseigenschaften Gottes. Ihr kennt zum Beispiel in der Sprachwissenschaft das Wort auf Deutsch, das heißt das Morph. Dieses Wort Morph auf Deutsch heißt das kleinste formales, bedeutungstragendes Bauelement der gesprochenen Sprache. Man verwendet dieses griechische Wort Morph auf Deutsch, um zu sagen, das ist das Kleinste, das ist das Wesen der Sprache. Jesus ist das Wesen Gottes. Hier steht es im Vers 6, als er in der Gestalt Gottes war, als er im Himmel die volle Gestalt Gottes hat, was ist passiert? Er es nicht wie einen Raub festhielt. Hier ist unser Verb halten. Wir haben auf Deutsch viele Bedeutungen für halten. Aber wenn du jetzt in der Wörterbuch nachschlägst, da findest du sogar 20 verschiedene Bedeutungen, also Bedeutungsunterschiede für das Wort halten. Das griechische Wort hier aber bedeutet etwas anders. Es bedeutet nicht, dass ich etwas halte, wie ich meine diese Präsentor hier halte oder irgendein Buch halte. Es ist die andere Bedeutung, über etwas in einer bestimmten Weise denken, eine Meinung haben, nachdem man etwas genau überlegt hat. Ich halte es für richtig, sagen wir manchmal auf Deutsch. Ich betrachte das als richtig. Ich denke darüber so nach, das ist richtig. Das ist meine Haltung. Das ist meine Meinung. Das ist meine Denkweise. Hier wird das Wort halten so verwendet. Jesus Christus ist Gott. Die ganze Herrlichkeit Gottes hat er. Aber der Vater sagt, ich will dich jetzt auf die Erde schicken. Und was sagt Gott, der Sohn? Oh nein, Vater, das geht nicht. Ich bin Gott wie du. Du kennst, wir sind gleich. Ich kann jetzt nicht einfach dieses Gestalt verlassen, die ich habe, und ein Mensch werden. Nein, er ringt nicht mit Gott, er streitet nicht mit Gott, den Vater. Er hält es nicht fest wie einen Raub. Warum verwendet Paulus diesen Ausdruck? Es steht da, wie einen Raub festhalten. Festhalten, glaube ich, für uns ist ganz einfach, klar zu verstehen, oder? Ich halte das fest, ich lasse nicht los, das ist meins, das gehört mir. Darfst du nicht haben. Wie einen Raub? Was soll das jetzt? Eigentlich kann man sagen, wie eine Beute oder wie etwas Wertvolles, das man für sich selbst gierig horten will. Ich brauche das, ich muss das haben. Bin nicht bereit, das aufzugeben? Nein, er war bereit, das loszulassen. Er war mit vollem Recht Gott. Niemand musste ihm diesen Gestalt geben. Es war sein Wesen, es ist sein Wesen. Und dann, weil der Vater ihm gebeten hat, Mensch zu werden, war er bereit, sich zu entäußern. Es steht hier in Vers 6, er war Gott gleich. Das heißt nicht, dass er auf einmal nicht mehr Gott ist, aber im Himmel vor der Menschwerdung sah man Gott den Sohn, Gott den Vater. Es war eindeutig klar, er ist Gott. Und jetzt, Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Dann kommt er und wird Mensch, und als er auf Erden kommt, schaut er aus wie du und ich. Die göttliche Anerkennung, die er im Himmel hatte, hat er nicht mehr. Er ist 100% Gott, aber jetzt auch 100% Mensch. Wir kommen dazu in unserem nächsten Punkt. Aber er hat es nicht festgehalten, wie, das ist mir so wichtig. Er war bereit, das loszulassen. Woran halten wir fest? Ihr kennt diese berühmten Beispiele, oder? Von der Affe. Kennt ihr das? Das ist ein tolles Beispiel. Sollten wir öfters daran denken. Das gibt es anscheinend oder angeblich, ich habe es natürlich nie gemacht, also ich habe keine Erfahrung mit Affenfangen, aber angeblich gibt es da eine Möglichkeit, Affen zu fangen, indem man so ein Kokosnuss oder irgendwas, ein Loch da reinbohrt, das nur groß genug ist für einen ausgestreckten Hand der Affe. Und dann in diese Kokosnuss tust du dann irgendwas rein, ein Nuss oder weiß nicht, irgendwas, das Affen gerne haben wollen. Und die Affe geht dahin und findet das in diesen Nuss und hält das dann fest. Nur der Loch ist nicht groß genug, dass er seine Faust wieder rausziehen kann. Und dieses Kokosnuss ist an irgendwas dran gekettet und er ist jetzt gefangen. Nur er wäre nicht gefangen, wenn er bereit wäre, loszulassen. Aber da er sein Beute nicht loslassen will, bleibt er gefangen. Er hält diese Beute fest, das gehört mir, ich will nicht loslassen und frei sein. Jesus Christus sagte, du, wenn der Vater mich um was bittet, dann lass ich los. Ich muss diese Anerkennung Gottes nicht haben, diese Anerkennung Gott zu sein. Ich bin bereit zu dienen, in Gestalt eines Knechts zu sein, mich zu entäußern. So ist es, das ist Demut. Er war bereit, diese Rechte loszulassen. Bist du auch bereit, Rechte loszulassen, um Gott zu dienen? Ich habe ein Recht auf ein gutes Leben oder ein Recht auf mein eigenes Geld oder ich habe ein Recht auf dies und jenes. Anerkennung und Freude und was weiß ich. Manchmal ruft uns der Herr dazu, angenehme Sachen aufzugeben, um ihm dienen zu können. Schwieriges durchzugehen. Und trotzdem ihm treu zu bleiben. Weil zum Schluss wird er alles wieder in Ordnung bringen. Zum Schluss wird er das verwenden. Ich meine, denke an Josef im Alten Testament. Hat er nicht sozusagen das Recht, von seinen Brüdern nicht verkauft zu werden? Das war ja ungemein. Das war ja ganz schlimm, was die gemacht haben. Aber Josef reagiert im Glauben und Vertrauen, wird nicht verbittert. Er glaubt, dass Gott trotzdem eigentlich die souverän ist und Gott verwendet ihn, um Großes zu tun, zur richtigen Zeit, nach jahrelangen schwierigen Situationen. So, Jesus ist demütig. Sind wir auch demütig? Denken wir an Demut zu Weihnachten? Unser nächster Punkt, ein paar Fragen, bevor wir unseren nächsten Punkt anschauen. Was halten wir als Beute fest? Gibt es etwas, das du unbereit bist, für Jesus abzugeben? Unter welchen Bedingungen stellst du dich Gott zur Verfügung? Unter welchen Bedingungen stellst du dich Gott zur Verfügung? Gott, ich folge dir nach, wenn das und das und das erlaubt ist. Oder wenn das und das und das passiert. Jesus hat keine Bedingungen gehabt. Er war bereit, seine Rechte loszulassen. Das heißt jetzt nicht, dass er auf einmal nicht mehr Gott ist. Unser zweiter Punkt ist die Demut Jesu. Es ist ein Entschluss zur Erniedrigung, Demut, Selbstlosigkeit. Diese Menschwerdung Gottes ist wirklich das beste Beispiel für Demut. Es steht hier, er machte sich selbst zu nichts. Vers 7. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich hier entäußert, das bedeutet zu nichts machen, ausleeren. Dann ist man leer sozusagen. Man kann sagen, dass er bereit war, sein Person im Wesen eines Menschen da hineinzugießen, was bedeutet hat, dass er nicht mehr göttlich ausschaut, sondern menschlich. Und das ist genau, was hier steht. Nahm die Gestalt eines Knechtes an. Hier ist wieder das Wort Gestalt, diese innerliche Wesenszüge eines Knechtes. Er war nicht bloß äußerlich ein Knecht, er ist Knecht geworden für dich und für mich. Knechtsgestalt. Er kam nicht als König, er kam nicht als Eroberer, als politischer Machthaber, er kam als Knecht, als Diener in Demut. Er ist, wie es hier auch sagt, und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Er wurde wie die Menschen. Es heißt, er ist Mensch geworden wie du und ich. Der Gestalt nach wie ein Mensch gefunden. Wir finden hier diese wunderbare und nochmal geheimnisvolle Realität, dass unser Verstand übersteigt. Er ist Knechtsgestalt. Er hat diese Schema des Menschen. Er ist wie ein Mensch, obwohl er Gott ist. Und du merkst auch hier in dieser Stelle, wenn man das liest, wie Paulus selbst damit ringt, wie man das beschreiben soll. Er ist Gott, aber ist Mensch, aber ist Mensch, aber ist Gott, aber voll Gott, aber voll Mensch, aber entäußert und ganz erklären kann ich es nicht, aber es ist so. Ein Mann, der in der Geschichte der Gemeinde gelebt hat, hat versucht, diese zwei Seiten von Jesus darzustellen. 100% Mensch, 100% Gott. Er hatte Hunger. Aber er selbst hat 5000 Menschen einmal gespeist. Es war kein Problem für sich selbst, Hunger, so Brot zu machen, aber er selbst hatte Hunger. Hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, als Gott irgendwie zu sagen, ich will nicht hungrig sein. Er war Gott. Er ist Gott. Jesus lebt. Er ist Gott, aber ist Mensch. Noch einmal, er hatte Durst, aber er verwandelte das Wasser zu Wein. Er hätte die Möglichkeit auch gehabt, seinen Durst irgendwie übernatürlich zu stillen, aber er ist Mensch, so er hatte auch Durst. Er wurde wie ein Schiff oder in einem Schiff getragen. So der ist auf eine Seefahrt gegangen. Aber eigentlich hat er kein Schiff notwendig, weil ja, er konnte am Wasser gehen. Kannst du das machen? Das wäre eine Sensation, oder? Das wäre echt interessant. Er ist Mensch. Aber er ist Gott. Und es ist so traurig, wie viele Menschen heute sogar spotten über diese Aussage der Schrift und sagen, ja, Jesus ist auf Wasser gegangen, ha, ha, ha. Aber er ist der Schöpfer. Er hat die Naturgesetze geschrieben. Wenn er sie außer Kraft setzen will für eine kurze Zeit, das ist für Jesus kein Problem. Er ist Gott. Er ist Schöpfer Gott. Aber es ist auch 100% Mensch. Er starb, aber er hat Menschen auferweckt. Wie wir auch wissen, er ist selbst auferstanden, preis dem Herrn. Das ist die Bestätigung, dass er Gott ist. Er wurde vor Pilatus gestellt, aber er sitzt zur Rechten Gottes. Der Mensch richtet Gott, aber Jesus richtet den Menschen. Er hat das erlaubt in Demut. Er entäußerte sich. Er war bereit und sich sozusagen die menschliche Autoritäten zu unterordnen. Stell dir vor, Und wie kann es sein, dass wir heute nicht bereit sind, uns einander zu unterordnen, unser Chef zu unterordnen, oder was Gott uns sagt, dass wir in Demut Diener sein sollen. Jesus ist unser Vorbild. Die Juden wollten ihn steinigen, aber die Engel beten ihn an. Was für ein Unterschied. Und alles ist natürlich davon abhängig, ob man erkennt, wer dieser Jesus Christus ist. Dieses Baby, das in der Krippe gekommen ist, ist kein normales Baby, wie du und ich waren. Als ich auf der Welt gekommen bin, habe ich so einen Spitzenkopf gehabt, weil ich verkehrt rausgekommen bin. Und mein Vater durfte mich eine Zeit lang nicht mal sehen, weil die Ärzte hier in Österreich Angst hatten, dass ich irgendwelche Hirnschaden habe. Vielleicht ist das auch der Fall, ihr müsst mir das sagen, aber bei Jesus, es war ganz normale Geburt. Vielleicht hat er auch einen Spitzkopf gehabt, keine Ahnung. Er schaut so aus wie ein normaler Mensch, aber das ist kein normales Baby. Es ist Gott, Mensch geworden. Ein Wunder Gottes ist hier passiert. 100% Gott, 100% Mensch. Jesus hat nie bereut, dass er sich aufgeopfert hat, um für uns am Kreuz zu sterben. Schlag mal Hebräer Kapitel 12 auf. Hebräer 12, wir kennen diese Stelle. Es ist ein Aufruf an uns. Ein Aufruf, dass wir eigentlich im Glauben dieses Leben bestreiten. Dass wir im Glauben vorwärts gehen. Und sagt uns, dass wir unsere Augen von Jesus nicht weggeben sollen. Fangen wir mit Vers 1 an in Kapitel 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus. Wo schauen wir hin? Wo sollen wir hinschauen? Ihr könnt das sagen. Wo sollen wir hinschauen? Auf Jesus. Jesus Christus, unser Vorbild. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was bedeutet dieses Kind, das in der Krippe gekommen ist? Die Krippe ist der Anfang. Er hat sozusagen, war bereit zu kommen und Mensch zu werden, die ganze Prophezeiung in Gottes, das im Alten Testament steht, zu erfüllen. Und da ist es aber nicht geblieben. Du darfst nicht Jesus als Baby vorstellen. Er ist ein mächtiger Herrscher. Er ist der auferstandene Jesus. Er ist der Vollender des Glaubens. Er hat deine Sünden, meine Sünden am Kreuz genommen. Und jetzt bin ich zu schnell, weil das ist unser dritter Punkt. Aber er ist der, der das für uns vollendet hat. Warum? Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes. Er ist erhaben. Wunderbare Auswirkung der Treue und Gehorsam des Herrn. Bist du auch demütig wie der Herr Jesus? Bist du auch bereit, dich zu entäußern, andere Menschen zu dienen? Das bringt uns dann zu unserem letzten Punkt, weil wenn das der Fall ist, dann wirst du auch bereit sein, das Wort Gottes einfach zu folgen, gehorsam zu sein. Ganz einfach, aber schwer trotzdem. Dass wenn Gott sagt, hier, das ist mein Willen für dich. Ich will nicht, dass du Böses mit Bösem vergeltest. Das will ich nicht. Weil dann wird nur das, was böse ist, zunehmen. Ich will, dass du das, was böse ist, mit dem, was gut ist, überwindest. Wenn jemand dich schlecht behandelt, dann behandelst du ihm gut zurück. Wenn jemand dich beschimpft, dann segnest du ihm. Und du sagst, das kann ich nicht. Ich schaffe das nicht. Und die Antwort darauf sagt Gott, das stimmt, du hast recht, du schaffst das nicht. Weißt du, weil du bist Sünder und du bist in deiner Sündenfüllung. Weißt du, was ich für dich tue? Ich schicke Jesus in der Welt. Und Jesus wird deine Sündenschuld aufs Kreuz nageln. Er wird dich befreien von deiner Sünde. Und dann, wenn du an ihm glaubst, dann gebe ich in deinem Herzen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, durch mein Wort, wird dich ändern. Er wird in dir dich wirken und er wird dir die Kraft geben, das zu tun. Ich werde es durch dich tun. Du musst es gar nicht machen. Du musst nur gehorsam sein. Du musst nur dich zur Verfügung stellen. Mein Wort annehmen. Bereit sein. Und ich mach's durch dich. Du sagst, wow, verstehe das nicht. Dann solltest du dich mit dem Wort Gottes noch mehr beschäftigen, weil das Evangelium ist nicht bloß Theorie, es ist Kraft, es ist Macht, es ist die Befreiung von dich selbst und von deiner Sünden. Es ist eine lebensändernde Sache in deinem Leben. Jesus befreit dich nicht nur von der Hölle, er befreit dich von der Kraft der Sünde. Du musst die Sünde nicht mehr dienen. Du bist jetzt ein Knecht Gottes in Christus. Du bist mit Christus gestorben und mit ihm auch auferweckt. Jesus war gehorsam. Sein Demut war ein Entschluss zum Gehorsam. Er war bereit, gehorsam zu sein, wie es in Philippa steht. Gehorsam sogar bis zum Tod am Kreuz. Und wir, wie ihr wisst, verstehen heute nicht, was das wirklich bedeutet. Damals war es eindeutig klar, das Kreuz ist das Schlimmste, was es gibt. Es gibt nichts Schlimmeres. Heute verstehen wir das nicht, weil wir das nie wirklich erlebt haben, wie Menschen gekreuzigt werden. Ich glaube, wenn wir jemals sowas miterlebt hätten, wie die Römer, die Experten in Grausamkeit und in Leiden und im Schmerz und Tod, wie die Römer Leute gekreuzigt haben, hätten wir heute eine ganz andere Perspektive. Wir können darüber lesen. Wir versuchen, uns ein Bild davon zu machen. Aber er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz sogar. Das Schlimmste, was es gibt. Und dazu, wenn wir jetzt die geistliche Trennung zwischen Vater und Sohn verstehen, dass auch unser Verstand übersteigt. Wir können das nicht wirklich nachvollziehen. Ewiger Gott, ewig zusammen, auf einmal getrennt wegen unserer Sünden. Wie hat das funktioniert? Was für ein Qual, was für eine Einsamkeit, was für ein Schmerz. Aber Jesus war demütig bis zum Tod am Kreuz. Diese Denkweise, bin bereit, selbstlos gehorsam zu sein, das war nicht bloß sein Ziel. Jesus ist nicht in der Welt gekommen, um bloß demütig zu sein. Er ist gekommen, um aus dieser Demut gehorsam zu sein. Zu tun, was Gott ihm gesagt hat, weil er Demut hat. Galater 4 haben wir auch heute gelesen. Galater 4, 5 bis 6 sagt, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns losgekauft hat durch sein Opfertod. Es steht da damit, Vers 5, lesen wir Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Aber wozu? Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Die Sohnschaft. Durch Christus sind wir Söhne Gottes geworden durch Glauben. Wir sind adoptiert worden in Christus Jesus. Er hat das ermöglicht, weil er gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Preis dem Herrn. Was bist du bereit, dem Herrn zu geben? Wenn man versteht, was Jesus uns gegeben hat durch seine Menschwerdung, dann muss man die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Meinung oder Haltung haben wie Johannes der Täufer. Jesus sagte, dass Johannes der Täufer der größte Prophet aller Zeiten war. Und dieser größte menschlichen Prophet aller Zeiten, Johannes der Täufer, als er Jesus betrachtete und als die Jünger, die ihm nachfolgten, sagten, hey Jesus, der nimmt zu, die Leute verlassen dich, Johannes, und die folgen jetzt Jesus nach. Was hat Johannes gesagt? In Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 30, dann sagt Johannes, der Täufer, der größte menschliche Prophet aller Zeiten, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Es soll sich mehr um Jesus drehen und weniger um mich. Das soll auch unsere Haltung sein. Das soll auch unser Gedanke sein. Und ganz besonders, wenn wir daran denken, dass Jesus Mensch geworden ist. Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Was seine Menschwerdung bedeutet. Ich weiß nicht, wer das jetzt geschrieben hat. Ich habe es gefunden. Die einfachste Methode des Abnehmens ist Trennkost. Man trennt sich von der Kost. Trennkost. Lustig, aber stimmt, oder? Wovon trennst du dich? Etwas, das dem Herrn nicht das dem Herrn nicht gefällt. Bist du bereit, dich zu verleugnen? Bist du bereit, Jesus die Ehre zu geben? Jim Elliot, ein Mann, der sein Leben für Jesus gegeben hat, hat gesagt, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir halten an unserer Beute fest wie diese kleine Affe. Das ist so wichtig, diese irdischen Dinge. Meinen, wir müssen das haben. Aber eigentlich das, was wir wirklich brauchen, ist Jesus. Er gibt uns die Kraft. Die Krippe führt zum Kreuz. Hat Jesus Christus dein Herz heute? Glaubst du an Jesus Christus? Wenn du ein Kind Gottes bist, hat er dein Leben? Bist du bereit, ihm zu folgen? Wenn er etwas sagt, dann tust du es, ohne Wenn und Aber. Es fängt mit der Taufe an und geht bis zum Gehorsam, bis zum Tod deines Lebens. Wo du sagst, Jesus hat es gesagt und ich mach's bis zum Schluss. Was könntest du Jesus noch geben? Wo er dir sagt, das ist mein Willen für dich. Du musst nicht alles verstehen, aber tu das einfach. Jesus Christus ist treu. Er war unser Diener bis zum Schluss. Siehst du dieses Bild? Ich finde es schön. Weil wenn man die Krippe ohne das Kreuz betrachtet, hier hast du ein Bild von einer Krippe und dann ein Schatten des Kreuzes drauf. Wenn wir die Krippe ohne Kreuz betrachten, dann haben wir die Bedeutung der Krippe nicht verstanden. Jesus kam, um zu sterben. Und alles wurde vorher schon im Alten Testament vorhergesagt. Die Krippe ruft uns zum demütigen Dienst für Gott auf. Bist du bereit, Jesus zu folgen, genau wie Jesus bereit war, sich für dich demütig Mensch werden zu lassen und am Kreuz zu gehen und für dich zu sterben? Er ist so treu. Was schenkst du Jesus heuer zu Weihnachten? Denk darüber nach. Natürlich nicht nur zu Weihnachten. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall daran denken, wenn wir anderen Leute auch Geschenke geben. Gebe ich meinem Herrn Jesus das, was er eigentlich haben sollte, jeden Tag, zu seiner Ehre. Lass uns beten.